fait. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Dazu begrüßt Sie heute Nachmittag aus dem Studio in Wien ganz herzlich Barbara Rummel. Unser Thema heute Nachmittag wird sein die Erfahrung der Nacht. Und wir freuen uns, dass unser Referent Dr. Reinhard Pichler bestimmt etwas Licht in dieses Thema bringt. Schönen Nachmittag dir, Dr. Reinhard Pichler.
Ja, schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Barbara. Ich freue mich, dass wir heute am Fest des heiligen Johannes von Kreuz uns mit der Nacht beschäftigen. Und es ist nicht zufällig, dass er der Meister der Nacht war. Und es ist auch nicht zufällig, dass jetzt die Tage so kurz sind und die Nächte so lang. Wir sind ja bald in knapp einer Woche, haben wir die längste Nacht und den kürzesten Tag. Und das Wesen der Nacht ist, denke ich, für jeden Menschen, egal ob er gläubig ist oder ob er nicht gläubig ist, gehört zum Tages- und Nachtrhythmus dazu, gehört zum Lebensrhythmus dazu. Jeder erlebt die Nacht, das, was sich zur Ruhe begibt. Irgendwann muss man schlafen, auch wenn man manchmal die Nacht zum Tag machen kann. Und natürlich sind wir durch den elektrischen Strom und durch das künstliche Licht sind wir nicht mehr so angewiesen auf die Nacht. Aber wenn Sie denken, noch vor 200 Jahren oder 150 Jahren, wenn es jetzt finster geworden ist, so wie es jetzt gerade bei mir schon sehr, sehr dämmerig ist und es wird in 20 Minuten dann wahrscheinlich ganz finster sein, dann hat eigentlich die Nacht begonnen. Man hat dann vielleicht noch eben mit einer kleinen Kerze sich zusammengesetzt und noch die notwendigsten Dinge getan oder erledigt. Und sonst hat man sprechen können und hat geschwiegen und ist früh schlafen gegangen und ist auch im Winter später aufgestanden. In der Nacht wird eben alles auch ruhiger, auch wenn es heute nicht mehr so stark ist, aber doch noch etwas. Und diese Ruhe, die brauchen wir Menschen unbedingt. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir eben nicht die Nacht zum Tag machen und den Tag zur Nacht. Ich habe als Psychotherapeut Menschen, denen es schlecht geht, durch die Depression oder durch starke Ängste, die nicht schlafen können, die eine starke Schlaflosigkeit haben. Und ich werde, glaube nächstes Jahr im Jänner auch eine Sendung über den Schlaf machen. Und die haben dann möglicherweise eine Tag-Nacht-Umkehr. Das heißt, die schlafen dann tagsüber, weil sie so erschöpft sind und weil sie nicht mehr können und in der Nacht sind sie munter und wollen schlafen und können nicht schlafen, sind viel zu sehr aufgedreht, sind hellwach und die Gedanken rasen. Also das ist was sehr, sehr Unangenehmes und das ist eins von den wichtigsten Dingen bei diesen Patienten, dass sie wieder die Nacht zur Nacht machen und den Tag zum Tag. Was ist noch Gutes in der Nacht? Neben der Ruhe und neben der Möglichkeit eben zu schlafen und sich zu erholen und sich zu entspannen, ist die Stille die Möglichkeit, auch weil ich eben nicht so viel mehr sehe, aber dafür umso besser höre. Dazu brauche ich kein Licht zum Hören. Und der Mensch ist ein hörendes Wesen, noch mehr als ein schauendes Wesen. Der Glaube kommt ja auch vom Hören und die Nacht ermöglicht uns, dass wir Dinge besser erhorchen können, dass unsere Gedanken hoffentlich langsamer werden. Wenn sie nicht langsamer werden, sondern schneller, müssen wir uns wirklich bemühen und da gibt es eben auch verschiedene Hilfen, dass die Gedanken langsamer werden und diese Gedanken, die in der Nacht kommen, sind ganz wesentlich für unser geistliches Leben. Denken Sie selber nach, welche Gedanken haben Sie in der Nacht? wenn Sie vielleicht aufwachen oder vorm Einschlafen? Oder wovon träumen Sie? Was sind da für Inhalte, über die Sie träumen? Es sind vielfach Inhalte, die Sie verarbeiten müssen, weil Sie tagsüber nicht gut gepackt haben, nicht gut sortieren konnten, nicht gut für sich einordnen konnten. Und deshalb müssen Sie sie dann in der Nacht weiter bearbeiten, verarbeiten und umsetzen. Für sich eine Lösung finden. Und in der Nacht finde ich eben eine mögliche ruhigere Zeit, um in Ruhe Gedanken und Gefühle zu ordnen, um zu spüren, wie geht's weiter, wie wird der morgige Tag sein, wie war der heutige Tag, was steht an, wovor habe ich Angst, wie löse ich die Ängste, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, wie schaffe ich es, dass ich, wenn wieder der Morgen anbricht, ich einen guten und gelungenen Tag auch, soweit es mir von meiner Seite möglich ist, auch leben kann. Wie schaffe ich wieder Mut und Hoffnung, wenn das Morgengrauen anbricht? Und die Nacht ist ein ganz kostbarer Raum, ein Raum, der sich eröffnet, wo ich auch geborgen sein kann. Die Nacht kann mich auch schützen, weil ich mich auch verbergen kann vor den Zugriffen anderer Menschen oder auch vor den Zugriffen von Ängsten. Und wie komme ich jetzt von diesem Wesen der natürlichen Nacht, die alle Menschen, egal ob sie Christen sind oder nicht Christen sind, zur geistlichen Dimension der Nacht? Das hat uns eben wunderbar der heilige Johannes vom Kreuz vorgelebt, der auch ein hervorragender Psychologe war, der eine ganz tiefe Menschenkenntnis gehabt hat und der in seinen Werken es uns nicht leicht gemacht hat, es zu verstehen. Und wer schon mal Johannes von Kreuz gelesen hat, der wird einerseits über die poetische Sprache beeindruckt gewesen sein. Und wenn jemand ein poetischer Mensch ist, kann er sich da gut hineinversetzen in diese poetische Sprache und wird daraus einen Gewinn gezogen haben. Aber das reicht allein nicht, um Johannes von Kreuz zu verstehen. Es geht noch tiefer darum, dass man immer durch die Zeilen hindurchschaut. Dass man nicht so sehr auf die äußeren Worte achtet und hängen bleibt am Sinn, sondern dass man eigentlich so mehr aufs Ganze schaut oder mehr auf die Hintergründe, was eigentlich, muss man Johannes von Kreuz so lesen, was er eigentlich nicht sagt, weil es auch vielleicht nicht sagbar ist oder weil er es nicht sagen wollte, weil er gehofft hat, dass man selber es durch seine Erfahrung dann erahnt, auslotet und dadurch selbst diesen Weg geht, den er gegangen ist. Also er schreibt eigentlich ganz viel, könnte man jetzt sagen, er umschreibt ganz viel und ist gar nicht so sehr am Punkt, wie man sich's heute wünschen würde als Mensch im 21. Jahrhundert. Da will man wissen, um was geht's jetzt und es muss verständlich sein und es muss klar und kurz und prägnant und deutlich sein. Und das alles haben wir bei Johannes von Kreuz bewusst nicht, sondern fast jeder Satz ist ein Fragezeichen. Und wenn wir von der Dunkle Nacht, von seinem Buch, nur das erste oder eines der ersten Gedichte hernehmen, das ist das erste Gedicht, was ich jetzt gerade aufgeschlagen habe, dann sinkt seine Seele, das ist auch schon, allein schon die Überschrift, könnte man schon eine ganze Sendung machen, warum sinkt die Seele, warum kann die Seele singen, da ist es wichtig, die Dreiheit von Körper, Seele, Psyche und Geist zu verstehen, und Seele meint hier nicht die Psyche, sondern Seele meint hier den Geist. Nämlich das Pneuma, das, was Gott uns in uns hineingelegt hat, also den unsterblichen Teil in unserem Herzen. Und Johannes beschreibt immer in all seinen Werken Prozesse, die bei ihm wesentlich geworden sind und die er versucht hat, so zu erklären, dass er es dem anderen nicht leicht macht, es zu verstehen, dass er sagt, ah, verstehe ich schon und ich ist erledigt und ich lege es weg, sondern dass er eigentlich neugierig wird, noch tiefer zu forschen und noch tiefer hineinzuschauen. Und gibt es eine helle Nacht? Nein, weil wenn die Nacht erhellt ist, dann ist es keine Nacht mehr. Dann ist ja die Nacht zum Tag gemacht. Und wir Menschen im 20. und 21. Jahrhundert, wir schaffen es, die Nacht zum Tag zu machen, auch durch die Elektrizität und auch durch dieses hektische Leben. Es gibt keine Ruhephase mehr. Die U-Bahnfahrt ganze Nacht durch, das Leben in der Stadt hört nicht auf zu pulsieren, es werden die Lichter auch nicht abgedreht und so weiter. Also man kann immer noch selbst Licht machen und das gab es ja alles zur Zeit vom Johannes von Kreuz nicht. Und wenn wir einmal auf einer Almhütte sind, wo es keinen Strom gibt und wo dann wirklich nur die Sterne, wenn es Sterne gibt, wenn nicht Wolken davor geschoben sind, nur uns ausleuchten und wir eben keine Kerze anmachen und keine Taschenlampe, die mittlerweile schon so stark ist mit diesen neuen starken LED-Taschenlampen, dass wir auch hier schon die Almhütte fast zum Tag machen können. Dann kommen wir ein Stück tiefer und dann kann es sein, dass unser Geist auch Dinge offen ist, für die er tagsüber nicht offen ist, weil er zu sehr abgelenkt ist. Und das meint Johannes von Kreuz, dass diese Gesänge des Pneumas, eben der Seele, des Innersten des Menschen, gelingen dann gut, wenn ich äußerlich ruhig wäre, wenn ich auch äußerlich keine Reize und keine Sinnesempfindungen habe, die mich ablenken vom Wesentlichen. Jetzt kann man sagen, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich habe so viele Aufgaben, jetzt ist kurz vor Weihnachten, also das ist wirklich der falsche Zeitpunkt, diese Sendung zu machen, weil ich habe da so viel Stress und so viel Ablenkung, kann ich nicht brauchen. Ja, und gerade deshalb, weil wir eben so eigentlich von uns entrückt sind und dadurch immer auch verrückter werden, immer mehr verschobener werden, ist der Johannes von Kreuz eine Chance, ein Geschenk der Kirche an uns, dass wir wieder mehr zur Mitte kommen, wieder mehr ins Zentrum kommen, wieder mehr die Seele in uns sprechen oder auch dann, was mehr als sprechen ist, eben singen lassen. Und in diesem ersten Gesang schreibt Johannes von Kreuz: In einer dunklen Nacht, entflammt von Liebessehnen, o seliges Geschick, entfloh ich unbemerkt, da nun mein Haus in Ruhe lag. Ich bleibe mal bei dieser ersten Strophe stehen. Ich möchte jetzt auch nicht beginnen auszulegen, könnte man viele Sendungen damit füllen. Jetzt nur dieses erste Gedicht mit seinen 5 Strophen auszulegen, sondern der Duktus, Entschuldigung, es sind 8 Strophen und in diesem ersten Gedicht, aber das, was ich Ihnen jetzt mitgeben will, noch vor der Musikpause, wo Sie auch noch ein Stück mehr in die Tiefe hineinkommen können, ist die Nacht als was Positives zu sehen. Die Nacht ist ein Geschenk des Schöpfers, wo wir zur Ruhe kommen können und ist nicht der Ort der Versuchung allein. Versuchung gibt's überall, Tag und Nacht. Und die Ängste, wenn die stärker werden in der Nacht, dann geht's darum, die Ängste zu bearbeiten, dass wir den Mut haben, durchzugehen durch die Ängste und nicht stecken zu bleiben in den Ängsten. Es ist wichtig, dass unser Haus auch mal in Ruhe daliegt und dass wir unbemerkt dem Treiben entfliehen und zum Wesentlichen kommen. Und deshalb ist es ja so wichtig und deshalb bin ich auch so Radio Maria so dankbar, dass es eben die regelmäßigen Gebetszeiten gibt. Ja? Es ist für uns Menschen heute möglich, mit Radio Maria einfach wirklich eine Tagesstruktur zu leben, wenn wir uns angewöhnen, mit Radio Maria zu beten. Und all diejenigen, die sich es eben einteilen können, die mit Radio Maria beten können, die können wirklich hineintauchen in eine Tiefe, weil sie nie alleine beten brauchen, weil es jemand gibt, nämlich Hörerinnen und Hörer von der Hörerfamilie, die gemeinsam mit ihnen beten. Und das führt sie hinein in eine, wie eben Johannes von Kreuz, in dieses ihr Haus, das dann in Ruhe da liegt. Und das ist ein seliges Geschick. Wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht anfangen zu interpretieren. Ich möchte da nachher noch was nach den Takten der entspannenden und in die Seele hineinführenden Musik noch sagen über das Wesen der Nacht im Allgemeinen aus geistlicher Sicht und wie wir mit den Nächten umgehen können, weil wir haben ja alle eigentlich Angst vor den Nächten. Wir haben Angst auch vor der geistlichen Nacht, vor der ersten und zweiten Nacht, wo es auch schon eine Sendung von mir gibt, die der Johannes von Kreuz beschrieben hat, vor der Nacht für die Sinne und für den menschlichen Geist, für dieses Pneuma. Und das Buch der Dunklen Nacht ist für die zweite Nacht geschrieben, ja, für die Nacht, für den menschlichen Geist, kann ich erst dann auch ausloten, wenn ich mal die Sinne reinigen habe lassen. Und wie werden die Sinne gereinigt? Zum Beispiel durch die Nacht, weil da ist nicht so viel, sind nicht so viel Reize. Und damit ich jetzt nicht zu viel Reize weitersetze durch mein Reden, setzen wir bitte jetzt einen ruhigen Reiz in Form der Musik.
Die Erfahrung der Nacht ist das Thema in der Sendung Lebenshilfe Spezial heute am Gedenktag des heiligen Johannes vom Kreuz. Wir freuen uns über den Vortrag von Dr. Reinhard Pichler und über Impulse dazu, wie man auch gut durch die Nacht kommt.
Mir ist wichtig, dass Sie wissen, dass die Nacht jeden von uns betrifft. Jeder Mensch wird mal in der Nacht sein. Keinen gibt es, der sagt, er hat nie ein Erlebnis der dunklen Nacht. Und jeder Mensch, egal ob er gläubig ist oder nicht gläubig ist, egal ob sie jetzt im Radio zufällig aufgedreht haben oder ganz bewusst diese Sendung mithören, werden in ihrem Leben einmal oder mehrmals davor stehen, dass sie wissen müssen, wie gehe ich jetzt durch diese Nacht durch? Wie gehe ich durch diese Schwierigkeit hindurch, wo es finster ist? Und die Finsternis muss nicht bedrohlich sein, sondern die Finsternis kann mir innerlich zum Licht werden, wenn ich weiß, wie ich da durchgehe, wenn ich vorsichtig durchgehe, wenn ich gelernt habe, durch Nächte durchzugehen. Und das versucht der heilige Johannes vom Kreuz uns einfach beizubringen, weil es lebensnotwendig ist, existenziell notwendig, dass wir unser Leben schaffen. Und wie schaffen wir es? Das erklärt er einfach in unterschiedlichster Art und Weise, aber immer sehr positiv, total wertschätzend und so offen haltend, dass es nicht abschließend und festnagelnd ist oder eben so, dass man sagt, na, für mich gilt das nicht, ja? Und das ist eben das Beeindruckende, er beschreibt es in einer derartigen Offenheit, dass eigentlich jeder sich finden kann, wenn er sich die Mühe macht, da hineinzuspüren. Die Nacht hat immer drei Teile, das ist wichtig. Es ist eben die Dämmerung, die jetzt gerade gewesen ist. Am Beginn der Sendung war es stark dämmerig und jetzt ist es bei mir schon finster. Also die Dämmerung ist schon vorbei. Wenn ich aber jetzt an den Horizont noch schaue von meinem Fenster aus, sehe ich noch einen letzten Lichtschein von der untergehenden Sonne. Und Sie sehen, wie schnell das gegangen ist, ja? Also wie wir begonnen haben, um 16:30 Uhr war es noch so, dass man noch alles sehen konnte. Und jetzt, wenn Sie rausschauen, wenn Sie nicht viele elektrische Lichter draußen sehen, sondern eigentlich nichts sehen, ich sehe da nämlich draußen fast nichts, ist es einfach ganz finster bereits. Also der erste Teil ist die Abenddämmerung. Der zweite Teil, das ist der längste Teil, ist der Teil der finsteren Nacht, der dunklen Nacht, dauert am längsten, der Mitternacht, wo man eben keine Abenddämmerung und keine Morgendämmerung sieht. Das dauert wirklich lang und alles wartet auf den Morgen, auf die Morgendämmerung, auf das Morgengrauen. Das ist eben Grauen nicht von grausam und grauslich, sondern von grau werden, dass es eben nicht mehr so schwarz ist, sondern dass es langsam gräulich wird und dann eben immer heller wird und dann eben die Sonne neu aufgeht. Auch psychologisch, aber auch geistlich wichtig, auf der einen Seite auf der einen Seite geht die Sonne unter und auf der anderen Seite geht die Sonne wieder auf. Das heißt, wir müssen uns auch wenden, wir müssen uns auch in der Nacht umkehren, wir müssen auch in der Nacht einen Prozess machen, dass wir überhaupt wahrnehmen, dass sich was geändert hat, nämlich dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Wenn wir jetzt die Abenddämmerung zuschauen und warten, dass dort wieder die Sonne aufgeht, wo sie verschwunden ist, angenommen, wir wüssten es nicht, ja, dann würden wir viel, viel länger noch in der Ungewissheit bleiben. Und das Spannende ist, dass eben jetzt nicht jetzt astronomisch gesehen, sondern geistlich gesehen, die Sonne immer auf der anderen Seite wieder aufgeht. Das heißt, wir können nicht so bleiben, wie wir sind in der Nacht. Wir brauchen in der Nacht auch einen Prozess, der aber ganz anders aussieht als wie der Prozess am Tag. Am Tag sind wir viel aktiver und in der Nacht sind wir viel passiver. Voilà, damit sind wir schon jetzt am Punkt. Die Nächte können wir nicht so bearbeiten, unsere Schwierigkeiten, unsere Kreuze, unsere Nöte, unsere Ängste können wir nicht so bearbeiten, wie wir am Tag Probleme angehen. Und meistern, sondern die gehen wir am Tag viel aktiver an und in der Nacht gehen wir sie viel passiver an, notwendigerweise, weil wir auch nicht so schnell sind in der Nacht, weil es nicht eben so, wenn wir nicht so viel sehen, wenn wir uns viel mehr aufs Gehör verlassen müssen, weil wir uns viel mehr herantasten müssen, weil wir vorsichtiger sein müssen und weil alles weniger offen da liegt, sondern eigentlich geheimnisvoller bedeckt. Und trotzdem geschieht Wesentliches in der Nacht, wenn wir die Nacht gut gemeistert haben uns auch, das geht so weit, dass wir auch, wenn wir uns gut ausgeruht haben und gut geschlafen haben und uns wirklich gut entspannen konnten, ja, dann sind wir am Tag viel fitter, logisch, und schaffen viel mehr am Tag. Und wenn wir die Probleme in den Träumen besser verarbeitet haben, weil wir einfach, bevor wir schlafen gegangen sind, Gott gebeten haben, dass er zu uns im Traum sprechen darf, als eine seiner vergessenen Sprachen, dann werden wir auch da weiterkommen, weil wir im Unbewussten ja auch Dinge verarbeiten. Also wir verarbeiten Dinge anders in der Nacht als am Tag. Wir sind im Unbewussten noch oft aktiver als wir im Bewussten. Das Unbewusste tut oft mehr und leistet oft mehr geistliche Arbeit, spirituelle Arbeit, als wie das Bewusste, weil es viel, viel unmittelbarer kommunizieren kann auch mit Gott und viel offener ist auch für Gott, wenn wir uns auch dafür bereit machen und öffnen. Wenn wir auf diese spirituelle Dimension auch achten. Auch jemand, der gar nicht religiös ist, wird auch erfahren, dass er im Traum oft Dinge bearbeitet, verarbeitet, erkennt, entdeckt, die ihm zum Nachdenken anregen. Und natürlich kann man es dann tagsüber wegwischen. Ein Traumgespinst, Hirngespinst, unwichtig, uninteressant. Man kann es aber auch ernst nehmen und kann eine tiefere Dimension entdecken, die einem eigentlich wie eine Taschenlampe ein Licht weist. Und so ist es mir wichtig, Ihnen nochmal kurz zu sagen, die zwei Nächte, die Johannes von Kreuz, aber auch Therese von Avila beschreibt, wobei Johannes von Kreuz dann viel genauer beschreibt, und es ist fast so, wie wenn sich die beiden abgesprochen hätten. Die Therese beschreibt die Gebetsentwicklung und der Johannes beschreibt die Schwierigkeiten in der Gebetsentwicklung und die Hindernisse und die Stolpersteine. Und deshalb ist die erste Nacht, wo wir durch müssen, von der Abenddämmerung über die lange finstere Mitternacht bis hin zum Morgengrauen, ist eben die Reinigung für unsere Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand und für unsere menschlichen Sinne, unsere fünf Sinne, Augen, Ohren, Riechen, Schmecken und Tasten. Und da gibt es ohnehin eine Sendung schon dazu, die man sich auch downloaden kann von der Radiothek, aber ganz kurz zusammengefasst, damit alle an Bord sind, in der ersten Nacht kann ich noch mehr Aktives tun. Das ist eine, wie soll ich sagen, das ist nicht so eine finstere Nacht, ja? Schon eine finstere Nacht, aber nicht so finster, wie dann die zweite Nacht finster ist. Wenn man das auch wieder symbolisch sieht. Und Sie sehen schon, ich komme selber auch nicht aus ohne Symboliken, weil wir an die Grenze unserer Sprache kommen. Weil die Nacht, die Kontemplation, das passive Gebet, die Läuterung und das Leiden und das Kreuz in dieser ersten Nacht schon mal in eins fallen. Was heißt das? Wenn es mir schlecht geht, ist alles finsterer und sehe ich die Dinge nicht so klar. Bin ich gedämpft? Bin ich getrübt? Betrübt? Und dann kann ich auch nicht so gut beten. Und gut beten heißt für viele, dass ich aktiv jetzt einen Rosenkranz schaffe, dass ich mit meinem ganzen Hirn ein Vater Unser mitdenkend bete, dass ich weiß, was ich bete und nicht plappere wie die Heiden. Aber in dieser passiven Leidenssituation, wo ich vielleicht auch vor Schmerzen gar nicht mehr mich gut konzentrieren kann, weil ich vielleicht auch krank bin, auch noch dabei, ja, dann werde ich mich nicht mehr so perfekt auf das Vaterunser, auf den Text konzentrieren können. Ich bin aber trotzdem ganz tief im Gebet. Ich bin trotzdem ganz in Gott. Ich bin auch umhüllt von seiner Liebe, ohne dass ich es mir so bewusst bin. Genauso wie mich die Nacht schützend birgt, auch wenn die Nacht eigentlich unangenehmer ist als der Tag. Und trotzdem hat die Nacht was Schützendes. Ich kann da einfach schlafen. Ich kann meinen Geist zurückgeben und mich loslassen. Tagsüber ist es schlecht, weil dann renne ich wo an oder wenn ich mit dem Auto fahre, baue ich einen Unfall und so. Also da muss ich schon aufmerksam sein. Da muss ich bewusst sein. In der Nacht kann ich unbewusst mich hingeben und einfach loslassen. Deshalb ist diese Reinigung von den fünf Sinnen und von den drei Seelenkräften, Gefühl, Wille und Verstand, so entscheidend. Das ist quasi die Vorübung, damit ich überhaupt tiefer reinkomme. Und viele Menschen lassen sich da nicht reinigen, haben gar keine Lust, diese Erfahrung der Nacht zu machen. Die fliehen der Nacht. Die machen alles, damit sie nur ja nicht durch diese Nacht durch müssen. Dabei ist es uns wie auf unseren Leib aufgedrückt. Das gehört dazu zu uns. Und oft wartet, sage ich mal, jetzt auch wieder bildlich gesprochen, der liebe Gott ein ganzes Leben, dass wir uns endlich unseren Nächten stellen und dass wir uns nicht dauernd davor scheuen, dauernd davor Angst haben, vor der Nacht nämlich, uns nicht dauernd davor drücken und dauernd davor davonlaufen und dauernd jammern und Gott anklagen, warum er es überhaupt wagt, uns in eine Nacht zu führen. Dass wir das unmöglich finden und dass wir jetzt wirklich auf ihn böse sind und dass wir uns sehr ärgern, dass er uns in die Nacht führt. Und Gott ist dann auch wieder menschlich oder bildlich gesprochen halt traurig, weil er sagt, jo, es gibt aber keinen anderen Weg als wieder durch. Genauso wie es keine Auferstehung gibt, ohne durch Leiden und Kreuz durchzugehen. Die Auferstehung gibt es nicht ohne Kreuz. Und so ähnlich gibt es keinen neuen Tag ohne vorher eine Nacht. Und es gibt keine Reinigung der Sinne und der Seelenkräfte ohne vorher eben wirklich diesen schmerzhaften Prozess, dass ich mich eben nicht mehr auf meine Sinne und auf meine Seelenkräfte verlassen kann. Leider. Wäre schön, aber ist nicht. Und so gibt es eben auch keinen geistlichen, heiligen Prozess ohne eine Erfahrung des Leidens. Auch leider. Leider ist ja Leiden. Und leider ist es so, aber ohne Leiden gibt es kein neues Morgen, gibt es keine Auferstehung und gibt es keine Erkenntnis, die auch übernatürlich jetzt von Gott auch geschenkt wird. Jetzt könnte man auch wieder sagen, ja, aber andere Menschen haben auch Erkenntnis, ohne dass sie gelitten haben. Stimmt so nicht. Wir wissen nicht, wie die anderen Menschen leiden. Wir können uns nicht anmaßen, was für die anderen Leiden ist. Außer sie teilen es mit uns und sagen es uns. Ja? Der eine leidet körperlich, der andere geistig, der andere psychisch. Also es gibt alle Arten von Leiden. Der nächste leidet sozial. Ganz unterschiedlich. Und für den einen ist das noch gar kein Schmerz, was für den anderen schon ein unendlicher Schmerz ist. Und Schmerz und Leid gehören zusammen, ist doch noch ein Unterschied. Schmerz ist lokalisierbar, das Leiden ist wie der Ozean, den man nicht lokalisieren kann. Der Schmerz ist wie ein Eisberg, der gefrorenes Wasser ist, während das Leiden ist das ganze Wasser. Auch hier wieder kann ich nicht anders als in Bildern zu sprechen, weil wir sonst auch nicht weiterkommen. Und wir kommen nur dann weiter, wenn wir auch bereit sind, aufzugeben, dass wir es verstehen. Solange wir es verstehen wollen, sind wir noch im Bewussten und gehen nicht auf diese Ebene des Unbewussten. Und solange ich Johannes von Kreuz verstehen will und das mit dem Hirn lese und mir denke, ah, so und so muss man das interpretieren, die und die Symbolik hat es im eben 15. Jahrhundert gehabt und das hat er eigentlich sagen wollen und so war seine Lebensgeschichte und daraus kann ich das eben rückinterpretieren, ist alles gut, ja, aber ich komme nicht in diese Tiefe rein, in die ich reinkommen könnte, wenn ich mich einfach darauf einlasse, was dahinter liegt, ja? was in der im zwischen den Zeilen liegt und im Unbewussten einfach auch mir diese Schrift des heiligen Johannes von Kreuz sagen will. Man kann sowohl die innere Burg als auch die Schriften von Johannes von Kreuz, aber auch zum Beispiel die Schriften von der heiligen Elisabeth von der Dreifaltigkeit, kann man sehr zwischen den Zeilen lesen und sehr so auf einem halben Level lesen und dadurch viel, viel tiefere Erkenntnisse auch geschenkt bekommen. Immer auch mit der Bitte um den Heiligen Geist, dass er uns hineinführt in die Wahrheit. Jetzt ist Zeit, dass Sie gerne anrufen können und ich würde Ihnen gerne drei Fragen stellen, damit wir vielleicht leichter ins Gespräch kommen. Die eine Frage ist, was sind Ihre Erfahrungen von Nächten, die ganz, ganz unterschiedlich sein können? Und da gibt es kein richtig und kein falsch, sondern was haben Sie an Leiterfahrung und an Nachterfahrung gemacht und wie? Und das ist jetzt das, was uns Hörer alle interessiert. Wenn Sie das mit uns teilen wollen, sind wir sehr froh. Wie sind Sie durch diese Nächte, durch dieses Leiden, durch dieses unbewusste, unsagbare, ängstliche, finstere hindurchgegangen? Und was war auch Ihre Erkenntnis daraus? Da können wir uns dann gegenseitig auch stützen und stärken. Dann so die zweite Frage ist, wenn Sie Ängste haben, wie gehen Sie mit den Ängsten um? Wie schaffen Sie es, durch diese dunklen Nächte die Angst auch loszuwerden? Also unter dem Aspekt der Angst, die Nacht vor allem sehen. Und so der dritte Punkt ist, wenn Sie Johannes von Kreuz schon gelesen haben, was war da Ihre Erfahrung? Wie würden Sie einfach auch jetzt uns allen raten oder einen Beitrag geben, wie Sie Johannes von Kreuz lesen, wie Sie da tiefer hineinkommen und wie Sie beschenkt wurden von dieser ganz besonderen Lektüre. Also ich glaube wirklich, dass die die Texte von der Therese von Avila und von Johannes von Kreuz, aber überhaupt die Karmel-Literatur für Menschen, die schon seit Jahren einen geistlichen Weg gehen, und das sind viele, die durch die charismatische Erneuerung Gott erkannt haben und dann seit Jahren wirklich einen treuen geistlichen Weg gehen, ist es die Hauptwegzehrung und das Hauptgeleit hinein in eine tiefere Gebets- und Glaubenserfahrung, dass sie eben nicht stecken bleiben. Weil das Traurigste und wirklich was sehr auch für den Gläubigen, der schon so einen langen Weg mit Gott geht, am schwierigsten ist, dass er eben stecken bleibt, dass er nicht weiterkommt. Dass er sich denkt, ich habe so Sehnsucht, tiefer zu Jesus zu kommen und ich stecke da schon jahrelang. Und das ist eben diese Erfahrung der dunklen Nacht, die uns noch tiefer läutert, damit man noch mehr Gottes Nähe und Erkenntnis auch ein Stück aushalten und auch ein Stück fassen können. Und das ist der zentrale Punkt, warum ich glaube, dass für den Menschen des 21. Jahrhunderts, der seit Jahren einen Weg des Glaubens geht, und das sind sehr viele Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, dass diese Literatur entscheidend ist. Ja, ich darf bitten um Bekanntgabe Telefon und freue mich über Ihre Anrufe.
01 710 60 16 von außerhalb Österreichs 0043 1 710 60 16. Aus Tirol begrüßen wir Martha. Bitte jetzt.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Tischler. Ja, bitte. Die dunkle Nacht der Seele habe ich in Übersetzung von Felix Braun, und da schreibt er, die Seele spricht. Ja. Zu Ihren Fragen möchte ich sagen, also die Ängste, die erste Frage habe ich jetzt vergessen. Es geht also um den Durchgang durch die
Ihre Nächte sind.
Bitte?
Die erste Frage ist, wie Sie die Nächte erlebt haben in Ihrem Leben, das Leiden in Ihrem Leben.
Ja, Todesangst. Todesangst.
Ja.
Die ärgsten Schrecken, die ich gar nicht aufzählen kann. Die man als Kind schon erlebt und auch während des Lebens. Das ist diese, habe ich erst viel später verstanden, das ist dieses, die Todesangst Jesu auch, die man da erlebt und durchgeführt wird von Gott, weil man es allein nie durchgehen könnte. Was ich weitergeben will, ist jetzt, ich habe gelernt, wenn eine Angst kommt, ich bete sofort den Namen Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich, so lange, bis Frieden in meiner Seele kommt. Also mit den vielen Jahren habe ich auch gelernt, in Ruhe durchzugehen, wenn wieder so Ängste kommen. Und dann wird die Sicherheit der Anwesenheit Jesu immer größer. Ich möchte nur etwas noch sagen. Sie haben am Anfang gesagt, Glauben kommt vom Hören. Das finde ich wunderschön. Das ist das große Gebet des jüdischen Volkes. Schma Israel, höre meine Seele. Ja, das,
also, ja, stimmt.
Das bete ich auch. Ich sage, höre meine Seele, Gott ist ein einziger Gott, eben in der Dreifaltigkeit für mich. Ja. Und diese sind die Gebete, die uns durch die Nacht durchführen. Und mir kommt jetzt vor, da wollte ich eben Ihre Meinung, in diesem Gedicht, da heißt es in der ersten Strophe, fort ging ich unbeachtet, indes mein Haus in Frieden stand und nachtet. Und das erinnert mich eigentlich an das Hohelied der Liebe, das dritte Kapitel, wo die Braut also aufsteht, die Seele sucht den Bräutigam und findet ihn nicht. Und dann steht sie auf und geht hinaus. Und ebenso die Seele von Johannes vom Kreuz, also im Dunkel, doch geheuer, vermummt, geheime Stufen niedersteigend. Es ist die Wanderung, die Suche der Seele nach Gott, so wunderbar beschrieben.
Ja, genau.
Also noch schöner geht es gar nicht. Es ist für mich
stimmt. Das Hohelied der Liebe ist ja auch ganz auf Gott und die Seele hingeschrieben. Ja. Das ist, Sie sagen das ganz richtig. Ja. Und Johannes von Kreuz hat sich oft auch aufs Hohelied berufen, auch Bernhard von Clairvaux. Also alle, die tiefer gekommen sind im geistlichen Weg, sind alle dann beim Hohelied auch noch einmal tiefer fündig geworden. Ja.
Das ist so eine Basis auch für dieses Verständnis, was eigentlich mit der eigenen Seele passiert, wenn sie sich Gott annähert, immer mehr.
Ja.
Also,
stimmt.
So irgendwie habe ich das. Und ich danke Ihnen vielmals.
Danke auch und danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen.
Danke Ihnen auch. Danke. Ja.
Noch einmal die Einladung anzurufen. Bringen auch Sie sich ein in unsere Sendung Lebenshilfe Spezial zum Thema die Erfahrung der Nacht. Ich wiederhole noch einmal kurz die Fragen, die uns Dr. Pichler stellt, Ihnen stellt, wo wir uns auf Ihre Wortmeldungen dazu freuen. Was sind Ihre Erfahrungen von Nächten, Ihre Erkenntnisse daraus? Wie sind Sie durchgekommen? Und die Nacht mit Angst betrachtet, wie gehen Sie mit Ängsten um? Oder haben Sie Johannes vom Kreuz, wie die Frau Martha schon auch gelesen? Was sind da Ihre Erfahrungen? Haben Sie auch einen Rat für uns, für die, die sich da erst vertiefen möchten? 01 710 60 16. 01 710 60 16, natürlich gerne auch von außerhalb Österreichs, mit der Vorwahl 0043 1 710 60 16. Zwei Anruferinnen sind in der Leitung. Wir beginnen mit Roswitha aus Oberösterreich.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Pater Bichler. Ich möchte nur sagen, meine Nächte, also manches Mal, so schlafe ich ja wirklich gut und bete auch immer dazu, aber es ist manches Mal um 4 Uhr in der Früh, das geht eine Stunde, und da kommen die Ängste und die dunklen Gedanken, und es ist manches Mal so, dass man sagt, es gibt keine Hoffnung, dass sich das ändert. Aber ob gegen 5 Uhr löst sich das dann wieder.
Mhm.
Und genau. Also ich mache das jetzt schon so, ich kann mich zwar dann oft wenig konzentrieren, aber ich bemühe mich dann, eben Vater Unser zu beten, dass diese Ängste vorübergehen. Oder
genau,
auch manches Mal in
super,
der
also
Früh.
Danke für diese ganz wertvolle Erfahrung. Ich denke, das machen viele Menschen in der Früh, oft auch so von 3 bis 4. Und ich sage immer, das ist dann die gnadenhafte Stunde der Barmherzigkeit, die uns Jesus schenkt. Und es ist egal, ob es jetzt von 3 bis 4 oder von 4 bis 5 ist. Ja, wir können auch sagen, es ist Sommer- oder Winterzeit. Ja. Aber jedenfalls, wir dürfen eine Stunde oft in der Nacht wach sein und Barmherzigkeit Gottes empfangen. Und gerade wenn wir dann viele Dinge noch nachdenken oder auch eben Ängste haben, dann dürfen wir wissen, jetzt ist die Stunde Barmherzigkeit und Jesus kommt zu uns und will uns in all diese Ängste und in all diese Nöte und all diese ungelösten Fragen und all die Dinge, die uns jetzt einfach halt umtreiben oder halt wach liegen lassen, seine Gnade schenken und seine Barmherzigkeit schenken.
Ja, ich mache es jetzt schon so, ich opfere diese Ängste dann immer auf. Ich bin da sehr dankbar, dass Sie das sagen, dass das eigentlich ja Barmherzigkeit Gottes ist, dass man die Erfahrung macht.
Genau. Also
danke.
Immer wenn Sie aufwachen, sagen Sie einfach, wunderbar, jetzt ist die Stunde Barmherzigkeit. So wie man ja oft in Radio Maria den Barmherzigkeitsrosenkranz um 3 Uhr beten, so kann man auch um 3 oder halb um 4 in der Nacht genauso Barmherzigkeitsrosenkranz beten.
Ja,
halt den Vater Unser.
Ja, ich habe da nur eine Schwierigkeit. Ich bete sehr gern mit Radio Maria. Weil wenn ich alleine bete, dann komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, und darum ist mir immer lieber, ich kann zum Beispiel eben jeden Tag in der Früh eben mit Radio Maria beten, wenn andere auch mitbeten.
Richtig, richtig, genau. Also, aber das ist auch das Zeichen, dass Sie schon sehr weit in Ihrer Glaubensentwicklung sind, weil also Gott führt Sie durch die Zerstreuungen tiefer hinein, Und ich kann Sie nur ermutigen, gut, wenn Sie mit Radio Maria mitbeten, aber auch wenn Sie jetzt nicht einen ganzen Rosenkranz schaffen, dann einfach vertrauen, dass Jesus, geht es nicht um die Leistung, sondern es geht ihm um den einzelnen Akt des liebenden, glaubenden Gebets. Ja?
Ja,
und auch wenn ich das Vater Unser nur beim Vater stehen bleibe oder vielleicht nur Vater Unser, der du bist im Himmel schaff, und dann komme ich nicht weiter, ich bin ganz in Gott, und darum geht's. Und in den höheren Gebetsgnaden will Gott die Seele ganz an sein Herz ziehen, mit wenigem und nicht mit vielem. Sie sind auf einem ganz richtigen Weg. Alles, alles Gute Ihnen.
Dankeschön.
Für
Danke.
Gott. Danke.
Wiederhören.
Wir gehen weiter in die Steiermark zu Elisabeth. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, da spricht
grüß Gott.
Elisabeth aus Böllau. Grüß Gott.
Bitte.
Ich wollte nur sagen, dass ich letztes Jahr beim Exerzitien war vom Antonov Betnik in Seinach.
Ja.
Und beim Nachhauseweg bin ich auf dem Weg in die Anbetung gewesen. Ich bin ewige Anbeterin in Böllauch. Mhm, Freitag 18 Uhr. Und mein Stundenheiliger ist dieses Jahr der heilige Johannes vom Kreuz.
Na schau.
Und, ja,
ein Zeichen. Also lesen Sie in der Anbetung Johannes vom Kreuz, gell?
Ja, das ist dieses Jahr. Letztes Jahr war es Makluf Chabel und jetzt ist es, da habe ich auch die Ölung gekriegt. Also das war auch wieder so eine Fügung, Gnade Gottes. Und was ich sagen wollte, mich tröstet ganz besonders immer das Wort Gottes. Und als ich eben letztes Jahr heimgefahren bin, aus Deinach und zur Anbetung am Weg gewesen bin, dann wurde es schon finster, auch im November. Mhm. Und da ist mir dann der Psalm gekommen, dein Wort ist meinem Fuß eine Leuchte, ein Licht auf meinem Pfade. Und schön. Das hat mich eigentlich bis jetzt immer begleitet und getragen. Also in der Nacht, ich habe keine Angst, weil Jesus ist das Licht und hat die Finsternis besiegt.
Ganz schön. Danke für den kostbaren Gedanken. Der ist wirklich wertvoll und ich freue mich, dass Sie noch 14 Tage Zeit haben, Johannes von Kreuz noch intensiv zu studieren, wenn es Ihr Jahresheiliger oder Ihr Gebetsstundenheiliger ist. Ja?
Es ist so und es ist auch am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gemessen oder
bewusst genau.
oder gerichtet werden.
Das hat er gesagt, genau.
Richtig, ja. Und die Liebe ist einfach allumgänglichste, also das ist das Wichtigste, Liebe zu uns selbst, zu dem Nächsten,
stimmt.
Also in erster Linie zu Gott, dann zu uns und zu den Mitmenschen.
Das ist richtig, ja. Also danke, Frau Elisabeth.
Ja,
super, alles Gute.
Alles Liebe auch und Gottes Segen. Auf Wiederhören.
Grüße nach Pöllau.
Piet Gott. Danke, auf Wiederhören.
Und wir begrüßen noch Regina. Grüß Gott. Anscheinend
grüß Gott, Frau Regina.
In der Leitung. Sie hat gemeint, es wird schon knapp, weil sie den Sohn abholen muss. Dann darf ich dir, lieber Reinhard Pichler, noch einmal das Wort übergeben, wenn sich noch jemand melden möchte. Eine Leitung ist noch offen. 01 710 60 16.
Ja, vielen Dank, dass einige Hörerinnen angerufen haben. Und wir sehen es, es haben wieder mehr Frauen angerufen. Das heißt, Frauen sind auch in diesen Ebenen auch ein Stück leichtfüßiger zu Gott, so wie im Hohelied, da ist ja die Mutige, die Frau, die eben den Geliebten sucht. Aber keine Sorge, auch Männer, und Johannes von Kreuz war ja auch ein Mann, hat auch eine besondere Berufung, diese Nacht zu durchleben mit einer anderen Stärke, als es die Frau tut. Die Frau geht ganz anders heran an das Erlebnis oder an das Phänomen der Nacht als der Mann. Da vielleicht auch noch eine kurze Unterscheidung. Die Frau geht eher in diese Nacht hinein mit dem festen Vertrauen, dass sie beschützt wird. Und der Mann geht in die Nacht hinein, dass er diese Nacht selber irgendwie bestreiten und überleben muss. Das ist ein ganz anderer Zugang. Von der Tiefe der Existenz sind dann fast archetypisch diese unterschiedlichen Zugänge zu der Nacht entscheidend und hat auch eine geistliche andere Auswirkung. Bei der Frau ist die geistliche Auswirkung, dass sie viel schneller von der Liebe erfasst werden kann und viel schneller auch vom Geliebten, um jetzt beim Hohelied ein Stück zu bleiben, gefunden werden kann und sich dann auch mehr vertrauensvoll mitnehmen und hineinführen lässt, wenn sie nicht Angst kriegt und Misstrauen bekommt, dass der Geliebte sie nicht gut genug führt. Und die Herausforderung beim Mann ist, dass er eben nicht in der Aktivität stecken bleibt, sondern mehr und mehr auch die Kontrolle bereit ist aufzugeben und sich der Nacht überantworten kann und sich auch mitnehmen lassen kann von dem Unsagbaren, von dem Unbewussten, von all den Dingen, die er selber nicht steuern kann. Also Aufgabe von der Kontrolle ist für einen Mann sicher die größte Herausforderung und deshalb ist auch die Hingabe beim Mann ein Stück anders als die Hingabe der Frau. Beim Mann wird es immer ein Stück aktiver sein, auch bis hinein in die höchsten Wohnungen. Wenn man sich einen Pater Pio anschaut, ja, oder auch einen Johannes von Kreuz, ist es immer noch ein Stück aktiver, als wenn man sich eine Therese von Lisieux anschaut oder eine Therese von Avila oder eine Elisabeth von der Dreifaltigkeit oder Franziska von Chantal und auch ein so zurückhaltender Franz von Sales war auch ein Stück aktiver als die Franziska von Chantal. Und da gibt es dann auch eben dann diese Seelenverwandtschaften, eben Franz von Sales, Franziska von Chantal, Franz von Assisi, Clara von Assisi, Therese von Avila, Johannes von Kreuz. Also du brauchst auch dann unbedingt den anderen Zugang in diesen Nächten, damit du gut durchkommst. Und deshalb ist auch die Ehe sowas Kostbares, wenn man sich da auch gegenseitig, auch geistlich, gerade im Alter, auch geistlich und im Gebetsleben weiterführen kann, jeder mit seiner Begabung, so wie Gott ihn auch geschaffen hat. Und deshalb ist es auch gut und wichtig, wenn ein Ehepaar gemeinsam diesen Glaubensweg auch gemeinsam durch die Nacht geht. Das heißt nicht, dass beide in derselben Nacht immer sind und am selben Wegstück sind, aber sie können sich trotzdem großartig unterstützen. Und jemand, der eben im Orden ist oder der alleinstehend ist, hat deshalb keinen Nachteil, weil der heilige Josef immer da ist und mitgeht und ein wunderbarer Seelenführer ist und die Mutter Gottes auch immer da ist. Also man hat immer Ergänzung, aber man geht nie alleine. Oder auch eben andere Heilige, so wie die Hörerin aus Pöller, die Elisabeth, die mir jetzt auch gerade angerufen hat, dass der Johannes von Kreuz sie das ganze Jahr begleitet hat. Danke, dass Sie dabei waren. Danke, dass Sie ein Stück in die Erfahrung der Nacht hineingeschaut haben. Ich wünsche Ihnen Mut, in die Nacht hineinzugehen, durchzugehen und auch wieder herauszugehen. Keine Sorge, es gibt immer ein Ende jeder Nacht. Es gibt auch immer ein Ende jeden Leides. Immer, immer fix. So ist die göttliche Schöpfungsordnung so vorgesehen. Und wir gehen immer nachher gestärkt heraus. Auch wenn wir nicht so viel geschlafen haben, auch wenn wir sehr ermattet und zerrüttet und abgekämpft sind, es ist trotzdem immer ein Sieg und auf das können wir vertrauen. Alles Gute und ich wünsche Ihnen wirklich den Segen auf Gottes, auf die Fürsprache des heiligen Johannes von Kreuz. Auf bald.
Herzlichen Dank, Dr. Reinhard Pichler. Ich möchte verweisen auf unsere Radiothek, die in dieser Sendung mehrmals erwähnt wurde. radiomaria.at ist unsere Website und dort auf der Radiothek können Sie ab morgen die heutige Sendung nachhören und bereits heute in der Nacht auch viele andere Sendungen, die Dr. Reinhard Pichler erwähnt hat. Einfach als Schlagwort vielleicht Pichler eingeben, dann finden Sie dort eine Liste mit allen Sendungen, die Dr. Reinhard Pichler bei uns auf Sendung bereits gehalten hat.